sind wirklich da. Kommen nicht immer klar. Schalalalala. Was sie sagen, ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Harms. Swiss und Harms.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Wann auch immer ihr, von wo auch immer ihr zuschaltet. Ich sitze hier mit meinem Freund. Ich darf ihn meinen Freund nennen. Er ist Poet, er ist Philosoph, er ist eine Kiezlegende, er ist mehrfacher Schattenbox-Weltmeister im Weltergewicht. Und ich muss auch immer an die Kiezlegende Stefan Henschel denken, wenn ich sagen darf. Hallo Werner, auch ein guter Freund von mir. Wie geht es dir?
Ach Christian, was für eine tolle Anmoderation. Vielen Dank. Ein paar Sachen vergessen, aber...
Möchtest du es komplettieren?
Nee, das ist okay. Man redet ja nicht selber über sich in solcher Form.
Ach.
Also ich zumindest nicht. Es gibt natürlich Leute, die das perfektioniert haben. Ich muss sagen, du hast am Anfang ein bisschen geklungen. Wie kennst du noch das auch aus Film, diese Trucker-Radios, die nachts immer so die Leute noch so durch die Nacht peitschen? Und es hat mich ein bisschen erinnert an, kennst du den Film Warriors?
Nee.
Du kennst Warriors nicht?
Alter Film, neuer Film?
Ganz alt. New York, ich glaube 70er Jahre. So ein, eigentlich der erste Gangfilm. Mhm. Also diese Bilder und die Situationen, die es da gibt, die wurden auch schon tausendmal nachgestellt und geklaut.
Dann kenne ich ihn wahrscheinlich und kenne den Titel
legendärer
nicht.
Legendärer Film. Mhm. Die Warriors gehen zu einem großen Gangmeeting in die Stadt. Die kommen aus Coney Island.
In welcher Stadt spielt
New
das?
York, Digi.
Ja, aber welcher spielt auch in den 70ern?
Genau, oder? In New York.
Okay.
Und kommt zum Gangtreffen und da wird der Leader aller Gangs wird dann erschossen in einem Hinterhalt und alle sagen, das waren die Warriors, aber man will ihnen das nur in die Schuhe schieben. Und der Film ist eigentlich ihre Flucht durch New York zurück nach Coney Island und begleitet immer von so einem Gangsterradio, wo so eine Dame, du siehst sie auch immer ganz eng, nur ihre Lippen, wie sie redet und immer die Warriors anspricht und Soundtracks zur Jagd macht und so. Das wurde auch schon richtig oft nachgemacht. Legendärer Film. Und an dieses Radio hast du mich gerade erinnert, Christian. Ich habe jetzt sehr weit ausgeholt.
Mach
ja, danke für die Anmoderation. Ich kann das alles nur zurückgeben und möchte dich aber als erstes fragen, Christian, wie geht es dir wirklich?
Mir geht's wirklich gut gerade. Zum einen, weil wir heute 30 Jahre Swiss und Harms feiern.
Das ist schön.
Und es gibt's jetzt mit dieser Folge 30 Jahre.
Deswegen diese ganzen Frauen hier, die da im Vorraum jetzt gechillt haben und irgendwie Rap-Contest gemacht haben.
Genau, und diese ganzen Luftballons und deiner Lieblingsfarbe blau mit dem roten Pfeil drauf.
Genau, der Läufer, der ausgerollt wurde, die Reden von Höcke, die hier irgendwie über alle Fernseher flimmern und so.
Das hat mich sehr, Zeitlupe.
Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Danke, Christian.
Ja, und ansonsten sehe ich gerade, guck mal, die Vinyl ist runtergerutscht in dem Rahmen. Jetzt geht's mir auf einmal nicht mehr gut. Die Vinyl ist mir von oben in den Kopf gerutscht.
Ihr müsst wissen, Christian ist der Monk unter den Metal-Heads.
Ey, geht gar nicht.
Ja, ist das wirklich so?
Deshalb klingen meine Mixer auch immer so scheiße, weil die Fader müssen alle gleich.
Gerade sein.
Kennst du die Szene bei Monk, wo er in so, er macht so irgendwelche Ermittlungen, er ist in so einem Tonstudio und seine Kollegin, ich habe vergessen, wie die heißt, der ist ja mit so einer
sein Zivi, wenn wir ehrlich sind.
Ja, genau. Und die interviewt gerade diesen Music Producer, der irgendwie unter Verdacht steht, irgendwas zu machen. Und im Hintergrund sieht man Monk, wie er so anfängt, so alle Fader so von so einem Mischpult gleich einzustellen. Und ja, deshalb klingen auch meine Gitarren mal so scheiße, weil ich immer oben die Dinger, womit man die Gitarre stimmt, die Wirbel oben, die Mechaniken, die müssen gleich aus sehen, die Saiten müssen gleich straff sein, gleich dick, deshalb klingt bei mir immer alles scheiße.
Straff! Straffe Saiten!
Nee, mir geht's gut, ich war im Urlaub, ich sage aber nicht genau wo, weil ich die Erfahrung leider machen musste, dass wenn ich dann so Bilder poste und sag, wo ich bin, dann ein paar Wochen, Monate später dann so Bilder bekomme von Leuten, die ich gar nicht kenne, die dann sagen, ey, ich bin auch da und ich habe, glaube ich, dein Zimmer gefunden, weil du hast ein Bild vom Balkon gemacht und so.
Du hättest mal ruhig die Haare aus dem Waschbecken machen können.
Genau, nee, und ich weiß, es ist ja nur gut gemeint und fast alle da draußen sind noch nicht gefährlich, aber ich habe einfach auch ein paar unangenehme Stalker-Erfahrungen, deshalb erzähle ich dir nachher, wo ich war, aber sagen wir so, ich war dort, wo ich die Schrift nicht mehr lesen kann, in einem Land, wo man Arabisch spricht, in einer anderen Zeitzone im Osten.
Aber ganz kurz,
das war sehr, sehr schön. Ich
ganz,
mich
ganz
sehr wohl.
Kurz, ist das ein Ort, an den du planst, wiederzufahren, deswegen...
Ja, definitiv.
Ja, okay, also, aber so blöd sind unsere Hörer ja
weil,
nicht.
Weil
dann
ich
wirst
Monk
du da gewesen sein, wo du schon mal warst.
Oder nee. Es war neu. Aber ich
naja, was jetzt? Ägypten, Alter?
Aber weil ich so ein Monk bin.
Oder warst du Marokko? Ägypten, Marokko, wo warst du denn gewesen? Jetzt sag doch mal.
Ich mach doch jetzt diese Sachen in Dubai, du weißt doch.
Dubai, ah, Finanzen, ja, sehr Finanzen. Gut, cool.
Nee, ich, es ist bei mir ganz schlimm. Also wo du das Thema Monk ansprichst, ist vielleicht tatsächlich mal eine Frage. Ich weiß nicht, ob du solche Angewohnheiten hast, weil ich bin zum Beispiel so, wenn ich in ein Restaurant gehe, wenn mir da was schmeckt und ich gehe nochmal in das Restaurant.
Nimmst du das Gleiche?
Und ich gehe dann, wenn es mir schmeckt, gehe ich auf jeden Fall nochmal in das Restaurant. Nicht woanders hin, nehme ich das Gleiche.
Ja.
Es gibt diese 10 Restaurants in Hamburg, wo ich hingehe, wo, wenn ich schon reinkomme, wissen die schon, was ich will. Es steht quasi gefühlt schon am Platz, bevor ich mich hinsetze.
Weil du eine Kiezlegende bist.
Ja, natürlich.
Oh, der Harms, komm rein. Hier dein Schnitzel hier, wie immer, gell? Mit ein bisschen Marmelade oben drauf, Christian.
Genau, das war der Münchner Kiez.
Nee, ich dachte, du gehst in so ein, ich hatte jetzt kurz das Szenario, dass du in so ein Wiener Schnitzelhaus irgendwo in,
auf der Reeperbahn
gehst. Gibt's noch nicht, aber kann man ja alles. Gibt's eins?
Nee, wüsste ich nicht.
So
wie Wienerwald auf der Reeperbahn.
Naja, Schnitzelpeter, ja. Digga.
Aber hast du.
Schnitzelwerner oder wie heißt.
Hast du so, Obsessive, Compulsive, Disorder, hast du so Monk-Sachen, so wie, ich hatte als Kind auch so Sachen wie Lichtschalter an, aus, oder bis meine Sachen richtig lagen, bevor ich zu Bett gehen konnte, weil ich das Gefühl hatte, wenn die auf dem Stuhl nicht richtig liegen, kommt ein Monster oder das sieht aus wie ein Monster, ja. Keine Ahnung, ich konnte das nicht.
Also ich, als Kind hatte ich tatsächlich vor lange den Film, dass ich entweder auf den G-Platten direkt oder auf den Zwischenlinien der G-Platten beim Gehweg gegangen bin. Das war so eine Zeit lang mein Film.
Oh, ich habe gerade ein Déjà-vu, hatten wir das Thema schon mal?
Egal,
das haben die Leute vergessen.
Und ansonsten überhaupt nicht. Also meine Mutter zum Beispiel ist immer aus dem Haus gegangen und hat noch einmal die Tür wieder aufgemacht und geguckt, ob der Gasherd, als wir früher noch in unserer alten Wohnung Gas hatten, ob der Gasherd auch raus ist. Das war irgendwie ein tiefgehendes Trauma bei ihr.
Und ist da mal was passiert?
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, meine Mutter kam ja eh, die ist ja Nachkriegskind. Ich glaube, die ist einfach so, hat so ein Grundtrauma von, da passiert bestimmt etwas, das sie mit sich rumträgt. Und ich gehe natürlich, wenn wir von Restaurants reden, ich gehe regelmäßig eigentlich 2 bis 3 Mal die Woche zum gleichen Fischmann. Das will ich aber auf jeden Fall nicht sagen, welcher das ist.
Das ist der mit dem, das Sterne-Restaurant auf jeden Fall, von dem TV-Star-Koch.
Genau, von dem Star-Koch. Genau. Mit den
weil du es da umsonst bekommst, mit weil du Promi Elfstern, bist.
Genau, weil ich immer dann eine kurze Insta-Story mache, eine Bewertung auf Yelp schreibe. Ich habe ja kein Insta, ich rede gerade sehr viel, Christian. Habe ich so weißes Pulver dann ab? Nee, ne? Weil ich habe gebacken heute Morgen.
Nicht mehr als sonst.
Nicht mehr, okay.
Aber war das, was du erzählen wolltest? Nein.
Nee, ich wollte das anders erzählen.
Gestern.
Also Christian, gestern. Und ich wollte dich einfach nur fragen, ob diese Bemerkung, ob dir das auch mal aufgefallen ist. Ich gucke gestern Fußball, ich glaube Conference League, keine Ahnung, ein Quatsch, Deutschland gegen Italien. Es geht ums Weiterkommen.
Entschuldigung, ich muss kurz lachen, weil wir sind auch so Dads irgendwie, ne? Du guckst Fußball, ich stehe gestern früh auf, morgens um 8 um Formel 1 zu gucken.
Ja,
ist auch irgendwie so bürgerlich.
Ja, natürlich.
Okay, egal. Gut.
Ja. Und dann wird die deutsche Nationalhymne gesungen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja, Mesut Özil vor ein paar Jahren, der singt die Hymne nicht richtig mit und bla bla bla.
Ja, klar.
Und es war auch irgendwie ein bisschen so, Digga, mich hat es auch immer schon angecringed, wenn Leute so fanatisch ihre Hymne mitsingen, auch Amis oder irgendwie Südeuropäer, ne? Also das, ich denke immer so, Digga, was ist denn los?
Und dabei weinen.
Die heulen fast. Ja, weißt du, so auch die Brasilianer, als sie damals 7-1 gegen Deutschland auf den Kopf bekommen haben, wie sie die Hymne singen und so heulen. Ich denke so, Digga, ihr spielt alle im Ausland. Ist doch egal. Naja, auf jeden Fall. Singen die da gestern die Hymne? Die ganze Bank steht, die Deutsche Bank.
Deutsche Bank, Entschuldigung.
Ja, alle singen, okay. Die war bestimmt auch mit im Stadion. Alle singen ganz, wirklich so nah am Fanatismus, diese Hymne. Auch die ganze Kimmich, ja, der eh aussieht wie so ein kleiner SS-Scherge, Alter, mit seinem Haarschnitt. Sorry, dass ich das jetzt sage, ist sehr unkorrekt. Aber
alle Strophen.
Ne, und dann singt irgendwie eine alternative Variante. Oh nein, Spaß. Auf jeden Fall, die singen alle voller Inbrunst. Diese Hymne, dann siehst du extrem viele deutsche Flaggen, die so geschwenkt werden. Und du hörst wirklich, und das ist mir noch nie aufgefallen, das ganze Stadion mitsingen. Und ich denke so, wow, da sind wir jetzt angekommen. Ne? Das Deutsche wieder, so wie die anderen das ja auch machen, sehr, sehr, sehr stolz ihre Hymne singen und so ihr Land repräsentieren und alle zusammen. Und ich finde es ja auch cool, dass es ja trotzdem irgendwie Multikulti ist, ne? Also ein Antonio Rüdiger, das genauso singt wie ein Kimmich und so. Aber habe ich überlegt, wo kommt das her? Und ich glaube, und da sind wir wieder bei dem Reflex, warum alle Länder oder warum es immer so ist, dass Länder so total nationalistisch werden. Und es hat mit Komplexen zu tun. Ne? Also Deutschland wurde jetzt auf der Weltbühne irgendwie ein paar Mal rund gemacht von den Amis. Man hat das Gefühl, Europa wird nicht mehr ernst genommen. Die Deutschen werden nicht ernst genommen. Unsere Wirtschaft wird nicht mehr ernst genommen.
Zu Recht.
Und naja, ich meine, es ist immer noch eine Riesenwirtschaft. So, ne?
Ja, aber ich will okay, nur sagen, also so, wo die Kurve hingeht.
Ich will damit nur sagen, und das führt irgendwie auch wieder zum Reflex zu sagen, naja, aber wir sind deutsch und wir sind voll stolz darauf und diese Fahne, die wehen wir in XXL-Format und wir schreien fanatisch mit fürs deutsche Vaterland. Und das siehst du ja in Russland genauso, das siehst du in allen Ländern, die eigentlich irgendwo so eine Art Demütigung, in Anführungszeichen, ne? Also als Land eine Demütigung erleiden, fühlt sich für mich auch irgendwie komisch an, so das zu sagen, aber Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg auch, ne, der Frieden von Versailles, der irgendwie nicht, man hat das Gefühl, Deutschland wurde irgendwie über den Tisch gezogen und so weiter und so fort. Und das habe ich gestern geguckt und ich dachte, krass, Alter, jetzt singt dieses ganze Stadion laut diese Hymne mit. Ich warte schon auf den Tag, dachte ich gestern wirklich, wo ich mit Christian Harms Deutschlandspiel gucke und er aufsteht bei der Hymne, die Hand hoffentlich nur zur Brust hebt und laut mitsingt und mich böse anguckt, dass ich es nicht so. Christian, wo sind wir gelandet? Was ist los?
Ich habe da so gemischte Gefühle, weil ich zum einen dich total nachvollziehen kann, zum anderen aber auch davon ausgehen möchte, vielleicht rede ich mir das auch schön. Viele Leute gehen in so ein Fußballstadion und das passiert was Ähnliches, was auch bei Konzerten passiert. Man lässt sich mitreißen von der Stimmung. Es gibt diese Gleichschaltung der Gefühle, ohne die wir unseren Job nicht machen könnten und ohne die auch ein Höcke seinen Job nicht machen könnte.
Guter Vergleich.
Ja. Ist ja so, ne? Also auf jeder Seite, also ob nun, ist in gewisser Art und Weise auch eine Form von Entertainment. Aber was ich damit sagen möchte, ist, was ich mich frage, wenn du mal ganz kurz vergleichst, St. Pauli Stadion. Die Leute singen, es fällt ein Tor, dann wird von Blur, das Ding am Anfang wird Hells Bells gespielt, AC/DC, keine Ahnung. Es gibt irgendeine St. Pauli-Hymne, alle schwenken die St. Pauli-Fahne. Hat nichts Politisches. Natürlich, okay, St. Pauli hat immer irgendwas Politisches, aber grundsätzlich geht es darum, die Leute sind da, sie feiern gerade das Gefühl, wir sind alle zusammen, wir sind laut, uns geht's gut, geil, Fußballstadion, Stimmung. Was ich mich dabei frage, ist, es natürlich ist so ein Selbstverständnis irgendwann aufgekommen, gerade durch diese Sommermärchen, EM, WM, ich weiß nicht mehr, was es war, 2014, glaube ich.
Es war 2006.
Sechs? Ach, so
und
früh
es
schon,
war eine
scheiße.
WM, Christian. Das ist,
okay, so lange schon her, guck mal, wie alt wir sind. Das heißt, da fing es an, dass es auf einmal wieder normaler wurde.
Ich war
dass
da auch acht.
So, ja, ich,
38.
Vier. Nein, du weißt, was ich meine. Auf einmal waren die Flaggen wieder auf dem Auto. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich mich frage, wie viel ist davon einfach nichts weiter als Euphorie, weil Leute gute Laune haben im Stadion. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du dort diese, ich sag mal, 30.000 deutsche Fans bei so einem internationalen Spiel in 60.000er Stadion, einfach mal irgendeine Zahl in den Raum geworfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort 30.000 Leute stehen mit stolz geschwellter Brust und während sie diese Nationalhymne mitsingen, gerade an das deutsche Vaterland und an ihren Nationalstolz denken, sondern ich glaube, bei vielen ist es einfach nur, wir sind hier zusammen, wir sind laut, geil, Fußball, Bier, alle singen, ich singe mit, macht Spaß. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ich kann es zum einen total verstehen und mir geht es dabei auch immer sehr komisch, wenn ich das sehe oder wenn ich in der Nähe von sowas bin. Ich kann sowas auch nicht mitmachen. Aber die Frage ist, wie stark muss man sowas bewerten oder vielleicht auch überbewerten?
Na, Christian, also ich glaube grundsätzlich sind wir jetzt bei der gleichen Frage, ey, wie viele Leute, die da mit Hitler irgendwie Sieg Heil geantwortet haben, haben das wirklich gefühlt und haben sich von der Euphorie des Moments leiten lassen.
Ja,
nein, aber das ist ganz wichtig. Also ich glaube, und da sagst du auch eine wichtige Sache, Faschismus ist ja im Grundsatz, bedeutet Faschismus ja die Gleichschaltung von einer Gesellschaft auf so vielen Ebenen wie möglich, ne? Also ob das jetzt die Legislative ist, die Exekutive, wie auch immer, die Kultur soll gleichgeschaltet werden und das Aussehen wird gleichgeschaltet, vor allem aber sollen die Gedanken gleichgeschaltet werden. Und das habe ich immer gesagt, Fußball, ne? Und da gibt es natürlich auch verschiedene Levels und Stufen. Fußball hat etwas Faschistoides.
Ja, es ist ein Motor für diese Art von Gefühl.
Ab dem Moment.
Nicht der Sport, aber die
Veranstaltung. Aber ab dem Moment, wo wir uns, und das ist natürlich bei Lord of the Lost oder Swiss und die anderen Konzerten, ist es auch ein, also wenn Leute alle das Gleiche anziehen, ne, sie gehen zu Swiss und die anderen zu Lord of the Lost und sie wissen so, ey, ich trage hier auf jeden Fall eher schwarz und Merch, findet ja eine Gleichschaltung statt.
Das ist unser Instrument, das ist das, was ich meinte.
Natürlich, genau. Das ist ein Instrument der Macht, ne? Mhm. Die Macht des Momentes, wie auch immer man das beschreiben will. Aber es ist natürlich, wie du sagst, geht es darum, natürlich bei einem Konzert auch die Gefühle gleichzuschalten. Du willst, dass alle in dem gleichen Moment sich als Teil einer Gruppe fühlen. Das ist ein erhabenes Gefühl. Du fühlst dich irgendwie aufgehoben. Du singst die gleichen Lieder mit. Aber da ist halt ein Unterschied. Ob du singst Punk auf Sri Lanka oder weißt du, was ich meine? Oder ob du die Nationalhymne deines Landes mitsingst, finde ich. Und ich finde, dass dieses Faschistoide sich halt immer natürlich in der Ideologie auf genau solche Sachen besinnt wie Nation, Rasse, Herkunft, das Gefühl einer überlegenen Spezies, woraus sich das auch immer zusammensetzt, zuzugehören und so weiter und so fort. Und ich habe das gestern irgendwie gesehen und dachte, irgendwie schade. Ich verstehe es total, warum wir jetzt hier wieder landen. Also ich eine Sache kann ich dir garantieren, ich wäre bei der deutschen Hymne nicht aufgestanden und hätte sie laut mitgesungen, weil ich mich dabei sehr, sehr komisch fühlen würde.
Ich verstehe das.
Aber gleichzeitig, weißt du, ich war auf der Highschool in den USA, ey, da ist irgendwie eine scheiß Versammlung so in der Aula oder in der Basketballhalle und alle singen diese Hymne mit und da singt ein kleines Mädchen, singt die Nationalhymne so gut, wie du sie noch nie gehört hast und es packt dich auch. Ne? Ich verstehe das schon, aber das irgendwie mit den Werten einer Zugehörigkeit aufgrund von Herkunft zu tun, fühlt sich für mich einfach sehr, sehr komisch an.
Für mich auch, 100%. Deshalb sage ich, habe ich gemischte Gefühle, weil ich finde es selber auch peinlich. Ich finde es kacke. Ich muss auch, ist ähnlich wie in der Kirche, wenn man bei einer Hochzeit ist von einem Freund und der ist halt gläubig, du gehst in die Kirche und dann stehen alle auf fürs Vaterunser. Ich bin so nett, ich stehe auf, aber ich lasse die Hände hinterm Rücken und ich murmel nicht aus Höflichkeit irgendwas mit, so. Aber ich will den auch meinen Freund dann nicht ficken und bleib dann demonstrativ sitzen und so. Das sind alles so Sachen, mit denen komme ich nicht klar. Und das ist bei der Nationalhymne genauso, rein inhaltlich muss man sagen. Wenn du sagst, dass klar, diese Gleichschaltung der Gedanken, das hat was Faschistoides. Aber natürlich hat die deutsche Nationalhymne an sich in den Strophen, die wir jetzt haben, kein rechtes oder faschistoides Gedankengut. Es hat natürlich diesen Nationalstolz-Aspekt, den ich auch nicht nachvollziehen kann, das weißt du, da haben wir tausendfach drüber geredet. Ich glaube, da muss man tatsächlich einfach unterscheiden, aber zum anderen auch sich gewarnt fühlen, weil natürlich, wenn man sich an sowas gewöhnt, sowas einfach mitzusingen, natürlich die Grenze schneller erreicht ist, wo man auch andere Sachen mitsingt und mitschreit. Ich muss dabei immer an diesen Komiker denken, der dieses, was war das, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Ja. Er macht immer diese Sachen, die Leute antworten.
Ja, ja.
Und am Ende macht er Sieg und die Leute, hall.
Ja.
So und mehrfach hintereinander und alle so,
ja.
Oh Gott. Ne? Also man ist schneller in so einem Rad drin und dreht sich mit.
Ja, ja.
Aber ich glaube, man darf auch trotzdem nicht, keine Ahnung, vielleicht sehe ich das auch zu entspannt, aber das reine Mitsingen der deutschen Nationalhymne, die ja sich in keinster Weise für Ausgrenzung ausspricht und auch ein Deutschland, Deutschland über alles ist
nicht. In keinster Weise kann man nicht sagen, es gibt nur keine Weise.
Sorry. Auch ein Deutschland, Deutschland über alles ist ja nicht so superior gemeint. Das heißt nicht, wir sind besser als die anderen, sondern es hatten wir neu schon mal, hatten einen ganz anderen historischen Zusammenhang. Verstehen nur die ganzen Idioten leider miss.
Ja.
Deshalb verstehe ich, was du meinst. Augen auf. Und es fühlt sich für mich auch scheiße an, aber ich finde es noch nicht faschistoid, im Fußballstadion eine Hymne mitzusingen.
Also für mich ist einfach...
Ich find's peinlich.
Für mich ist... Ja, peinlich ist es auf jeden Fall. Für mich ist es auf jeden Fall... reiht es sich einfach sehr gut ein in das, was gerade natürlich überall passiert. Ne? Amerikaner, also... Bro, was da gerade abgeht, so, ne? Das muss man einfach wirklich sagen, also das ist wirklich Hitlers Playbook, ne?
Wie ist gerade der aktuelle Begriff? Techno-Faschismus?
Tech-Faschismus, genau.
Ich finde Techno-Faschismus auch besser.
Ja, also es ist wirklich Hitlers Playbook, was da gerade einfach durchgespielt wird. Und was ich so krass finde, also dass das überall passiert, ich habe so jetzt auch, als es da um diese Milliarden für die Bundeswehr und so ging und ich dann diese Bilder von diesen euphorisierten Menschen sehe, die die Nationalhymne singen, habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie macht mir so eine deutsche hochgerüstete Armee, macht mir irgendwie ein mulmiges Gefühl, Digi. Und keine Ahnung. Und ich weiß ja, dass das viele Jahre ja auch, also, ne, es gab ja einen Grund, dass auch die Franzosen, die Engländer und auch die Amis nicht wollten, dass Deutschland eine Atombombe bekommt und sich selber hochrüstet.
Kann, also die Amis, kann ich ganz gut verstehen.
Die, ja, Amis tun ja jetzt so, als wenn sie Deutschland bewusst jetzt und Europa die Jahre irgendwie durchgefüttert haben mit Schutz. Ein Teil der Wahrheit ist ja auch, dass die eben das nicht wollten. Ne? Die wollten kein Deutschland, das sich irgendwie wieder bewaffnet und eine stehende Armee von 1 Million fanatischer Deutscher wieder irgendwie im Zentrum Europas stehen hat mit einer Atombombe im Rücken. Und ich kann das total verstehen und ich merke jetzt so, dass dieses, also es ist wieder so Psychologie einfach im Brennglas, ne? Also da ist das Land, was zu dem wir irgendwie kulturell und auch sonst wirtschaftlich und auf jede Art und Weise irgendwie immer ein bisschen aufgeschaut haben, die USA, die uns jetzt sagen, die so wie so ein großer Bruder waren, die jetzt sagen, wir sind nicht mehr euer großer Bruder, ihr müsst jetzt euch selber kümmern.
Ja, oder ist wie so ein pubertärer großer Bruder.
Genau, und jetzt entsteht aber so etwas, dass man halt kurz, ja, ist nicht scheiße. Und dann entsteht sowas wie, okay, euch werde ich zeigen. Ne? So ein Reflex, wir rüsten jetzt auf, Digi, ich hole jetzt die krasseren Spielzeugwummen und ich werdet ihr sehen und unsere Wirtschaft und da gibt es ja auch witzige Moves, ne? Also wenn du siehst, dass einfach Tesla nicht mehr gekauft wird in Deutschland, denke ich halt so, ja, das ist halt auch geil. Weil Deutschland halt irgendwie auch, ne, besonders die Leute, die ja Tesla gefahren sind, sind ja eigentlich...
In Amerika übrigens auch nicht, ne, mehr so viel.
Liberale, ja, Leute, und es ist halt, die Magerbewegung ist halt überhaupt nicht die Zielgruppe von Tesla-Käufern.
Ich meine, das passt, nur kurz in Klammern, das passt generell überhaupt nicht. Also jemand wie Trump, der natürlich voll auf Ölindustrie und Fracking setzt, ja, dass der von einem Elon Musk beraten wird, der quasi das E-Auto etabliert, egal, Klammer zu. Es ist in sich absurd.
Es aber ist halt okay. Sehr, sehr witzig, ne? Und dann, ja, und dann denke ich so, und dann kommt halt dieser Reflex, okay, jetzt machen wir es halt alleine und dann besinnen wir uns halt nicht mehr auf die große Gemeinschaft, sondern auf uns als Deutsche. Und wir werden jetzt, weißt du, ihr habt uns schlecht behandelt und von Osten kommt der Russe, der hier unsere neu gewonnenen Freunde, die Ukrainer, ficken will, die Amis wollen uns jetzt auch effen und jetzt zeigen wir euch mal, wer wir sind. Ne? Und noch schwingt da so ein Geist von, ey, wir sind immer noch ein sehr liberales Land und wir haben eben noch, hoffentlich bleibt es auch so, keine rechte Regierung und schon gar keine Diktatur oder sich anbahnende Diktatur oder Tech-Faschismus. Aber ja, irgendwie, Bro, fühlt es sich alles nach einem Weg an, der dazu bestimmt ist, dass alle miteinander in Konflikt geraten.
Es gibt eine für mich so besorgniserregende Selbstverständlichkeit auch mit dem vor sich hertragen von Extremismus, wie so ein Schild. Und ja. Ich rede nicht von... Ich ziehe mir ein linksradikaler Schlagershirt an und vieles auch mit den Augenzwinkern, sondern ich rede von wirklich dem Begriff zu sagen, ich bin ein Nazi. Ich musste jetzt gerade, heute Morgen, ich habe beim Sport, ich mache mal, bevor mein Sohn aufsteht, morgens zu Hause so ein bisschen Rentnersport, Gymnastik, Und ich höre dabei keine Musik, sondern ich gucke da meistens aber irgendwie Spiegel TV. Und da war gerade über den Aufmarsch in Chemnitz, wo es ja auch eine Gegendemonstration gab, war es am Wochenende, glaube ich.
Ja, ja.
Und da waren dann so ein paar Jugendliche, die waren, wie alt waren die? 16, 17, 18, 19, 20, die dann sowas gerufen haben wie unser Nazi-Kiez, Nazi-Kiez, Nazi-Kiez.
Ja, ja.
Und ich dachte so, wow, was für ein Wort. Also, dass du dich hinstellst. Und ich komme aus einer Zeit, wo die Glatzen damals quasi, wenn man hat die meistens erkannt, ne, es gab natürlich auch Euskins und so, war man sich nicht sicher, aber wenn du wusstest, Glatze, hochgekrempelte Jeans, weiße Schnürsenkel, Springerstiefel, dann war meistens klar, da ist irgendwie Stress und da ist klar, dass das Herz rechts schlägt. Aber trotzdem wurde der Begriff Nazi, das selbst das wollten die nicht hören, sondern eher, ich bin kein Nazi, ich bin ein guter Deutscher.
Ja.
Und jetzt ist auf einmal so ein, ich bin stolz auf meinen Nazi-Kiez.
Genau.
Das ist so eine komische neue Selbstverständlichkeit des Vergessens.
Ja, und das hat natürlich auch damit zu tun, da muss man wirklich auch schon auch der extrem woken Linken auch ein Stück weit eine Mitschuld geben, weil es halt in den letzten Jahren sehr schnell auch so war, dass man das Wort Nazi jemandem gegenüber benutzt, der einfach kein Nazi ist, einfach nur eine andere Meinung hat, die aber, finde ich, immer noch total im Spektrum ist. Aber es ist dann halt gleich ein Nazi, verstehst du? Also, und ich glaube, damit hat man sich keinen Gefallen getan, weil man diesem Wort so wirklich die Geschichte genommen hat und die Bedeutung und die Power, die ihm innewohnt. Ne? Also wenn ich bei allem sage, du Nazi, wie, Digga, du isst Fleisch, scheiß Nazi. Und, ne? Also da wissen wir ja, was da zum Teil für Argumente gab und so weiter und so fort. Da muss ich auch sagen, ich wurde ja auch mal irgendwie dann so, zwar nicht als Wort, aber so als Nazi, weil ich halt gesagt habe, dass ich irgendwie so Antisemitismus, auch wenn aus, hatten wir ja drüber geredet, irgendwie aus sozusagen von Menschen kommt, die irgendwie, keine Ahnung, arabischen Background oder so haben, finde ich Antisemitismus und den Wunsch nach einem Kalifat, finde ich genauso scheiße wie der Wunsch nach einem neuen deutschen Führer. Verstehst du, was ich meine?
Natürlich.
So, und dann ist es halt sehr schnell dann so, ah, du Nazi, und ich denke so, nein, eben nicht. Also überhaupt nicht.
Aber so, müssen wir uns dann nicht, also ich muss mir da selber an meine eigene Nase fassen und du vielleicht sogar noch viel mehr, weil du benutzt das Wort Nazi in deinen Texten ja auch inflationär, auch gegenüber Leuten, die keine Nationalsozialisten sind, sondern neue. Naja, deutsche Rechte, Neonazis. Ich weiß, es ist eine alte Diskussion, aber ich wollte nur mal kurz fragen, wie siehst du das? Siehst du das kritisch, dass du alles, was für dich rechtsextrem, dass du das Wort Nazi nimmst, weil in gewisser Art und Weise machen du und ich das auch. Selbst im Song Schwarz-Tot-Gold, glaube ich, haben wir es, dass man einfach sagt, das ist ein Nazi. So, aber wir reden ja eigentlich, wenn wir die Rechten auf der Straße meinen, die 17-jährigen Spackos, sind das ja eigentlich keine Nazis vom Nazi.
Naja, ich finde das dann ein bisschen Wortklauberei, wenn man sagt so, naja, eigentlich sind das Neonazis oder, weißt du, Nazis, Nationalsozialisten, aus der Zeit gibt es keine mehr. Ich glaube, dass man Nazi natürlich schon auch als einen Überbegriff nimmt für Menschen, die halt grundsätzlich.
Also dir geht es um die Benutzung des Wortes Nazis für Sachen im völlig anderen Zusammenhang.
Genau, also ich finde, wenn
wie
du
bei
jemand,
einem Grammatik-Nazi,
wenn du jemand bist, der über Ausländer hetzt und sagst, alle sind gleich, was ja auch wieder ein faschistoider Gedanke ist, und alle sind so und dies und jenes und Deutschland muss mal wieder blond und die Nationalmannschaft und dich an solchen Sachen wie Rasse, Herkunft dich daran aufreibst sozusagen, dann das ist für mich Nazi-Gehabe. Aber wenn du halt sagst so, ey Bro, ganz ehrlich, ich finde, dass diese Debatte über die Pronomen und so weiter und so fort halt vielleicht ein Tick weit geht hier und da und dass vielleicht ich einmal die Woche auch irgendwie Fleisch esse. Also diese das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber diese Soft-Themen sozusagen.
Mhm. Nee, ich weiß, was du meinst.
Da jemanden dann gleich als Nazi schnell sozusagen wegzucanceln und was ja auch oft gemacht wurde, genau aus dem Grund, weil du weißt, mit diesem Wort schlage ich jemanden tot, aber es ist wie bei allem, ne? Also wenn ich dich immer haue, wenn du was falsch machst, so ab dem zehnten, elften Mal tut es nicht mehr so weh und es ist für dich zur Normalität.
Das denkst du.
Genau, aber ich finde, du siehst heute auch wieder sehr gut geschminkt dafür aus, was ich da gestern, als
aber ich bin auch frech geworden.
Eingeölt nicht besuchen wolltest. Nee, und das sind so Sachen, weißt du, da denke ich einfach, ich glaube, damit hat man dem Wort auch ein bisschen die Power genommen und jetzt ist es eben umgedreht. Ne? Sagen sie, ja, ich bin stolzer Nazi, was denn? Weil es auch nicht mehr so schlimm ist in ihren Ohren, weil jeder schon irgendwie Nazi genannt wurde.
Ich bin da manchmal tatsächlich, es fällt mir jetzt erst durch das Gespräch auf, manchmal tatsächlich unvorsichtig, weil ich zum Beispiel sowas sage, wenn ich hasse, ich bin so ein Rechtschreiber, ich muss es jetzt kurz mal sagen, ich bin so ein Grammatik- und Rechtschreibungs-Nazi. Okay. Genau, und sowas zu sagen ist eigentlich auch scheiße und falsch. Also eigentlich müsste ich sagen, ich bin da ein Pedant.
Ja.
Ich bin da ein Nerd,
ja,
ein Geek.
Voll.
Und,
das ist ein absolut gutes Beispiel, weil damit.
Weil haben ich das wir teilweise über mich selber sage. Ich sage, ich bin Grammatik-Nazi und das ist eigentlich scheiße, das zu sagen.
Ja, ja. Das und es ist genau das Gleiche, wie wenn man einer ist so überpingelig mit etwas. Und ich sage, du scheiß Nazi, Alter. So aus Spaß, ne? Nazi dann als irgendwie Synonym für diesen pingeligen Bürokratie-Deutschen, der alles komplett ernst nimmt. So, ne? 100%. Ey, da muss ich mich auf jeden Fall an die Nase fassen. Und so passieren ja auch, so wird so etwas bagatellisiert auch. Also ich weiß noch, auch in den USA, als ich da war, das Wort du Jude ist ganz schnell gefallen. So. Weil du geizig bist. Also, wozu sagen dann so nebenbei so Eigenschaften,
don't Charaktereigenschaften, me over oder
genau, sowas. Einfach sozusagen einer Ethnie zugeschrieben wurden und damit natürlich ein uraltes ein tausend Jahre altes Narrativ stützt, nämlich ja, der Jude an sich mit seiner langen Nase ist geizig und nur so hat er es geschafft, reich zu werden, indem er.
Und der Schwarze schnackselt halt gerne.
Genau,
und
was der ist Schwarze alles, kann was ist gut alles Sport so gern und schnackselt gerne und so weiter und so fort. Und dadurch, also auf der einen Seite lebt davon natürlich auch Satire und Humor, ja, weil natürlich. Wir mit diesen ganzen Stereotypen spielen, ne? Also so tun, als wären sie wahr. Und auf der anderen Seite, genau, also ich finde, dass es im Satire-Kontext auch etwas anderes ist.
Haben wir auch mal pass drüber. Auf, also das spricht so ein lustiges Thema an tatsächlich, weil man muss ja, das Ding ist, das gehört zu den Leuten und du auch, das weiß ich, wenn wir untereinander sind, machen wir auch die derbsten Witze, weil wir wissen genau, wie wir es meinen. So, ja. Man hat irgendwann.
Bei dir weiß ich manchmal nicht so, weil du dann so dieses.
genau da, Deutschland. Nein, aber das ist natürlich etwas, weißt du, so hinter verschlossenen Türen, wenn man sich gut genug kennt, finde ich, dann darf Humor auch mal grenzenlos sein oder auch mal geschmacklos sein. So, das ist irgendwie befreiend. Und wenn man neue Leute kennenlernt, mit denen man auf engstem Raum ist, dann braucht sowas manchmal eine Weile zu gucken, kann man mit den Leuten auf dem gleichen Humor-Level viben.
Kann ich hier meinen Ausländerwitz bringen, das meinst du an der Stelle?
Definitiv, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Am besten sogar noch, wenn einer dabei ist. Pass auf, bestes Beispiel. Wir waren vor ungefähr einem Jahr auf Tour hatten wir als Special Guest dabei mit The Raven Age. Das ist die Band von dem einen Sohn von Steve Harris, dem Iron Maiden Bassisten.
Okay.
Die haben wir kennengelernt. Der hat ja selber viele Kinder und viele von denen sind auch Musiker.
Okay.
Das sind Engländer. So, wir waren mit denen auf Tour. Und man ist die ganze Zeit so super vorsichtig und dann hört man mal, wie die so einen Witz machen, so unter sich.
Der Engländer-Humor ist aber auch.
Pass auf, und die Engländer sind ja gerne, die machen gerne Witze über die Deutschen, gerne Witze über die Franzosen.
Ja.
So, dann haben die einen Inder in der Band, der über sich selber natürlich, ich mach's jetzt hier nicht, weil ich muss ja jetzt nicht rausgeschnitten werden und als Meme irgendwo landen im Internet, aber der natürlich über sich selber die ganzen Inder-Witze macht.
Ja.
In England haben sie viele Inder. Wir sind dann eben Deutsche, so. Wir machen dann auch viele Witze. So, dann haben wir bei uns im Umfeld natürlich auch viele Homosexuelle, viel Offenheit damit. Das heißt, da wird auch viel gewitzelt.
Weiß ich ja, ne? Ihr sagt, ja, wir kommen wieder die Schwulis oder so, ne? Solche Sachen sagt ihr über euch.
Genau, steht auch immer auf dem Tourposter. Hier kommen wieder die Schwulis vom ESC. Nee, so, aber worauf ich hinaus will, man hat dann immer so, diese Backstage-Türen sind so offen und irgendwann saßen wir zusammen in der Nightliner-Backlounge. So.
Oh, Albuquerque?
Nee.
Okay, ich dachte schon.
Nee, es war in Warschau, glaube ich.
Warszawa.
Ja, Warschau.
Warszawa.
Und wir waren, ich weiß nicht mehr, irgendwo halt. Und auf einmal bringt einer irgendein. Entschuldigung. Witz. Und da meinten die so, Jungs, das war schon nach ein paar Bier, ernste Frage, wie ist das? Dürfen wir in eurer Gegenwart so Witze über Deutsche und Nazis und diesen ganzen Scheiß, ja, dürfen wir das machen? Oder seid ihr da beleidigt? Wir so, ey, komm, wir fangen jetzt, wir packen jetzt mal aus und die schlimmsten Witze kommen. Und das war ein ganz, ganz interessant, so zu merken, wie man so sich respektvoll auf dem Humor-Level aneinander angenähert hat, um sich dann gegenseitig mit dem Humor-Level zu unterbieten. Und das war so ein befreiendes Ding von, wir kennen uns jetzt gut genug.
Ja.
Wir können auch alle untereinander mit dem Inder in der Band, mit den Homosexuellen in der Gruppe, mit den Deutschen, mit den Engländern, mit unserer französischen Lichtfrau. Das heißt, die Franzosen waren auch noch mit drin.
Ja.
Und dann ging es natürlich los.
Das
war befreiend und schön, aber das braucht eine Weile, auf dieses Level zu kommen und dann auch wieder zu sagen, so, stopp, jetzt gehen wir wieder raus in die richtige Welt, wir wissen auch, was Respekt heißt.
Deswegen finde ich auch Humor, wie ich auch immer sage, ne? Also es ist eine der wichtigsten Brücken, die sich schlagen lässt zwischen verschiedenen Menschen.
Aber ganz kurz, sorry, alles Witze, die würde ich als Satiriker nicht mal als Satiriker auf der Bühne bringen wollen.
Ne? Ja.
Also da muss ich noch unterscheiden, Humor in der Öffentlichkeit oder
hinter verschlossener Tür. Genau, aber das zeigt auch, dass ihr an einem Level der Intimität angekommen wart. So. Und das hat ja was Schönes auch. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Also wenn ich mir jetzt so, Mann, ich stelle mir jetzt so eine ganz krasse, als Beispiel, eine ganz krasse linke Community vor. Eine ganz woke, krasse linke Community, wo es ganz viele klare Leitfäden gibt, worüber was man nicht sagt.
Die Wirke Mischpoke habe ich heute auch bei Spiegel TV gesehen, da hatte einer ein Schild in Chemnitz, hat gesagt, das ist das Problem, die Wirke Mischpoke.
Die Wirke Mischpoke.
So ein schöner Titel für...
Song, Digga, die Wirke Folgentitel. Und das habe ich mich immer gefragt, wenn ich so, ne, auch so Bands sehe, die sich als sehr woke selber verstehen und ihre Clique und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich immer gefragt, welche Art von Spaß haben die miteinander? Also welchen Humor teilen die? Wo ist der Humor, der...
Gibt es den Humor hinter verschlossener Tür überhaupt?
So, und das frage ich mich, oder ist da dann gleich immer so, darüber machen wir keinen Witz, du machst hier über Veganismus keinen Joke und schon gar nicht über... also weißt du, was ich meine?
Aber es ist so witzig.
Ja, natürlich ist es witzig und das frage ich und da ist natürlich dann auch die aus deren Sicht gerechtfertigte, ja, für dich als weiße, privilegierte Person ist das und das witzig. Und wenn der Inder, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, aus der Band Witze über sich macht, macht er die natürlich nur aus dem Gefühl eines Tokens heraus, der irgendwie versucht in eurer Gruppe, indem er sagt, hey, ist nicht schlimm, wenn ihr auf meinen Gefühlen rumtretet, ich mache es selber ja auch, verstehst du? Aber eigentlich total darunter leidet und das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil
das mag sicherlich
nicht dabei so war. Sein, ja. So, aber das ist natürlich ein gerechtfertigtes Argument auch. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich bin halb Schweizer, Digi. Wie oft hab ich Schluchtenscheißer-Witze oder ihr Schweizer und hast du Käse mit und so weiter und so fort gehört in meinem Leben? Hat es mich gekränkt? Nein. Also es ging immer darum, in welchem Kontext das lief. Und wenn ich das Gefühl hatte, ey, das ist gerade Teil einer Intimität und da mache ich auch mal einen Schweizer Witz oder du machst dich über deine Herkunft, wenn das wichtig ist oder so, ein Witz, habe ich immer das Gefühl gehabt, also wenn das in so einem Kontext passiert, des Miteinanders und das, ey, wir nähern uns hier gerade irgendwie an, da hat es mich nie gestört und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, es kommt doch auf den Ton an, ne, so, aber wenn ich zu dir, was ich dir mal gesagt habe, wo ich das Mädel im Backstage so, ey, so, wo kommst du? Also, es ist ja eigentlich die klassische Frage: Wo kommen deine Eltern her? Oder ne, so.
Das, wenn man sieht, rein ethnisch gesehen, das sieht nicht klassisch deutsch aus, in Anführungszeichen.
Was ist klassisch deutsch, ne?
Aber, das sage ich in Anführungszeichen.
Genau. Aber einfach aus einem Interesse an der Person heraus: Wow, ich bin gespannt über deinen Lebensweg. Wie bist du sozialisiert worden? Weißt du, was hast du anderes erlebt als ich und so weiter? Was für Erfahrungen hast du gemacht? Vielleicht auch schlechte. Es kann auf der einen Seite als Brücke gefragt werden, weil es einen der Mensch interessiert und irgendwie, gerade wenn man sich nicht kennt, natürlich irgendwie etwas ist, wo man schnell sehr viel übereinander herausfindet, ne? Und auf der anderen Seite ist natürlich was anderes, wenn ich irgendwie zu einem Menschen hingehe, sage, ja, du bist ja schwarz, du schnackst jetzt bestimmt gerne, um ihn herabzuwürdigen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und das, da sind wir doch immer bei dem Thema wieder, es kommt auf, ja, es kommt auf den Ton an, ne? Auf die Zwischentöne zwischen dem, was ich sage. Es ist, merke ich, die Person ist mir zugewandt, die Person ist interessiert.
Ja, und hat sie vielleicht auch Lust, schon wieder die Geschichte zu erzählen? Will der schwule Kumpel jedem seine Coming-out-Geschichte erzählen, nur weil sie vielleicht für dich interessant
genau,
ist?
Genau, 100%, da hast du recht.
Will die Person mit der dunklen Hautfarbe, die wo nicht in Anführungszeichen klassisch deutsch aussieht, wiedererzählen, ob sie hier selber hergekommen ist oder ob es die Eltern
genau,
waren?
Genau, das stimmt auch.
Oder ein Adoptivkind ist. Aber natürlich, es ist immer die Frage, und ich stelle solche Fragen auch, weil es mich tatsächlich häufig super interessiert. Ja, gerade voll. Wenn Leute anders aussehen als 99% der anderen im Raum, ja, bin ich immer sehr daran interessiert, dass ich sage, so, was hat dich hierher gebracht? Wie bist du drauf?
Ich habe allgemein ein großes Interesse an Menschen. Also ich habe auch einen Kumpel, der hatte da mal ein Date. Und dann sage ich so, oh, cool, was arbeitet sie? Ja, weiß ich gar nicht. Ah, okay, wo wohnt die? Weiß ich nicht. Er hat die Schwester.
Heißt sie, ist doch egal.
Keine Ahnung. Und ich dachte so, wie maximal uninteressiert bist du eigentlich? Weil das sind Sachen, die sind für mich voll spannend. Also ich weiß jetzt zum Beispiel.
Aber auch, nach links und rechts zwischen reicht doch völlig aus, Mann.
So, ja. Das, so fühlt es sich ein bisschen an. Und ich finde halt, weißt du, wenn ich jemanden kennenlerne und ich weiß, der ist in Mümmel groß geworden. Ich finde das spannend, weil ich weiß, in Mümmel bist du anders groß geworden als
in Blankenese, ja.
Als ein Kind aus Blankenese. Was machen deine Eltern? Cool, ach, ihr habt vorher da gewohnt und
vielleicht für die Nicht-Hamburger Mümmelmannsberg ist außerhalb von Hamburg quasi ein bisschen sozialer Brennpunkt.
Ist nicht mal außerhalb von Hamburg, ne? Nee? Ein bisschen Randbezirk so. Okay. Aber genau, aber es ist so, ich finde Menschen einfach immer spannend und Lebenswege und Geschichten und so. Und das interessiert mich und das so Biografien. Und ich, wenn es einem darum geht, bin ich auch. Also stört es mich nicht, auch Sachen zu erzählen, ne? Wenn jemand nett fragt. Ne? Dann kann ich ja natürlich immer noch sagen, Bro, ich muss jetzt nicht bitte zum 20. Mal erzählen, wie mein Vater aus der Schweiz nach Deutschland gekommen ist. Ja. Und wieso und nein, ich scheiße nicht in Schluchten. Und
Systemflüchtling? Schweiz?
Schweizer Systemflüchtling, Wirtschaftsflüchtling. Aber auch da kann man dann das ja auch irgendwie auf eine Art und Weise, wenn man merkt, die andere Person macht das nicht, fragt das nicht, um mich irgendwie blöd dastehen zu lassen, sondern es interessiert sie, dann kann ich ja auch sagen, ey, ich habe es schon so oft erzählt, erzähle ich dir mal in einem ruhigen Moment oder so. Weißt du, was ich meine?
Hast du mal, es gab Situationen, wo du einen Witz machen wolltest und du dachtest, der ist jetzt nicht so schlimm, aber dann hast du gemerkt, das war einfach echt drüber.
100%.
Wo du gemerkt hast, du hast ja echt jemanden verletzt gerade.
Ich habe jetzt keine konkrete Situation vor Augen, aber das ist mir ganz sicher schon passiert.
Weil ich habe eine vor Augen, und vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, falls ja, tut es mir leid, weil ich werde halt alt.
Wieso werden? Also
ja, ich bin halt alt. Ich war schon immer alt. Ich bin alt auf die Welt gekommen.
Alt geboren.
Und weise.
Alt geboren.
Das
ist ein Song von euch auf Deutsch.
Okay.
Erzähl.
Ich muss mal recherchieren. Genau, ich habe
Wie alt ich eigentlich bin.
Ich muss mal bei Wikipedia gucken. Genau, ein Bekannter von mir, mit dem ich gearbeitet habe, der war damals sogar genau mein Schulleiter, als ich an der SAE noch unterrichtet habe. Türke. So, und
Türke.
Wir waren eigentlich auf einem Level, wo wir uns immer, wir haben uns auch so humormäßig aneinander angenähert, das ist es. Genau, und alle haben sich dort auch geduzt in der SAE als Mitarbeiter. Ne?
Vielleicht kurz SAE für die Leute, das ist eine Privatuni, oder?
Für Tontechnik, Film,
genau.
Game, und Design
da,
inzwischen
auch. Genau, und da hast du unterrichtet auch.
Ich habe da Tontechnik studiert von 2002 bis 2004 und habe von 2004 bis 2019 dort unterrichtet.
Okay, genau.
Das, die Leute. Genau. Und alle duzen sich dort, weil in dieser Branche sich nun mal auch später alle duzen. So, wir haben uns eigentlich ganz gut aneinander angenähert. Und dann mache ich einen Türkenwitz.
Ja.
Und ich dachte...
Weil du dachtest, jetzt bin ich mit ihm so...
Genau, und ich dachte, Özgür und ich, wir sind cool genug, dass er das macht. So.
Warst
und
du schon bei Özi? Weil Özgür, alle Özgürs, nee, die ich kenne, war immer Özi.
Nee, wenn dann Özi.
Özi?
Okay. Ihm war es immer sehr wichtig, den Leuten zu sagen, es ist Özgür, nicht Özgür.
Ja,
weil die Deutschen natürlich
Özgür... Ja, natürlich, aber es
war Özgür. Also mein Spitzname für ihn war Özi Özbüren. Ja, das okay. fand er auch lustig.
Ozzy Osbourne fand er gut.
Ne, das Ding ist, ich habe dann diesen Witz gemacht und der war auf einmal, er bekam diese versteinerte Miene.
Willst du den Witz hier wiederholen? Oder
ist ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Aber meine Erfahrung war, deshalb erzähle ich sie, weil ich wirklich in dem Moment gemerkt habe, scheiße, ich habe Mist gebaut und dann habe ich sogar noch schlimmer gemacht, weil ich habe dann einen Vergleich gemacht, womit ich mich in eine Position gebracht habe, die ich gar nicht einnehme, weil ich dann zu ihm meinte, Özgür, bitte sei jetzt doch nicht böse, wenn ich einen Türkenwitz mache. Ich bin doch auch nicht böse, wenn du einen Nazi-Witz machst. Und habe mich da.
Es ist mit, ja das Gleiche.
Habe so mich als Nazi bezeichnet. Hätte ich gesagt, ich bin dir auch nicht böse, wenn du einen Witz über Kartoffeldeutsche machst. Mm. Was natürlich bescheuert ist, weil wenn du in Deutschland bist und bist quasi die Mehrheit und machst, vergleichst dich mit einer Minderheit, ist es dumm.
Ja,
ich war Mitte 20, ich habe das nicht gerafft, aber ich habe durch diese Begegnung und durch meinen Kommentar, der es noch viel schlimmer und dümmer gemacht hat, auf jeden Fall gemerkt, okay, sei sensibler. Ist mir dann auch nicht immer gelungen. Ich bin immer noch in Fettnäpfchen getreten, ja. Passiert mir nach wie vor. Weil ich einfach auch, ich war schon in der Schule eins der Kinder, die immer die dummen Sprüche, wenn ich einen Witz höre und ich muss, mein Gehirn macht einen Wortwitz und die müssen raus. Das ist, ist fast wie ein Tourette,
das
ich kann nicht anders.
Das kann ich.
Das muss raus.
Das war auch der Spruch in der Schule, den er erst denken, dann reden. Könntest du uns den Gefallen tun?
Aber woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?
Weil ich sage es doch zuerst.
So. Ja. Nee, aber was ich daran eigentlich ganz witzig finde, wenn du sagst, das ging dir auch so, ist jetzt vielleicht ein bisschen Schönmalerei, aber entdeckt man daran nicht auch, dass man irgendwie kreativ mit Texten umgeht? Weil dieses Ding, dass die ganze Zeit sich jeden Tag Wortspiele, man liest irgendwelche Schilder, die ganze Zeit rattert da was, irgendwelche Reime kommen rausgeflogen. Bei dir noch viel mehr als bei mir, weil du mit der deutschen Sprache, ich hab selten jemand so schnell Texten sehen wie dich auf Deutsch und dann
danke,
auch noch gut.
Christian, danke, danke.
Wo ich mir mal denke, erkennt man daran nicht, wo es irgendwie hingeht? So?
Also, ja, 100%. Also, ja, ich glaube, es bleibt dabei, ne? Ich kenne das ja auch bei unsere Family, wo ich ja auch ein Teil von bin, die hatten ja auch viele eine Zeit lang viele Kioske. Und dann
also auch der türkische Teil der
Family. Genau, und da wird ja auch also immer schon also feinstes Hochdeutsch gesprochen. Und
ganz wenn kurz, Leute, sorry, woher kommt das? Warum sind so viele Kioske in türkischer Hand?
Naja, die Eltern sind auch, ich will da jetzt gar nicht zu viel.
Nee, ganz allgemein, weil du musst ganz
also,
über dich sprechen.
Die einfachste Art und Weise natürlich irgendwie auch Geld zu verdienen. Die sind zum Beispiel zum Studieren hergekommen. Mhm. Und dann war das komplizierter, schwieriger und man musste irgendwie auch die Familie ernähren, da hat man einen Kiosk gemacht und damals lief das halt noch. Ne? Mhm. Und da gab es so oft, war ich sogar dabei, wo dann Leute kommen, bedient werden und sagen, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Und dann kam die super Antwort von neben mir so, danke, Sie aber auch. So, und
aus wie dieser Sketch mit Anke Engelke und den, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Gibt's auch so einen Sketch von Anke Engelke, wo sie halt einen Kurs machen will, Hochdeutsch beibringt, aber sitzen nur Türken oder vermeintlich Türken in diesen Reihen und die sprechen alle feinstes Hochdeutsch und sie versucht denen aber Türkisch-Deutsch beizubringen, das mit dem, du musst die Sätze umstellen und versucht die quasi zu guten Türken zu machen, die in Anführungszeichen dieses Türkisch-Deutsch sprechen. Aber herrlich, ja.
Nee, genau, und da dachte ich auch halt, ja, das ist natürlich überhaupt nicht böse gemeint, sie sprechen aber gut Deutsch. Es zeigt aber halt auch, wie wenig du dich damit auseinandersetzt, weil wir sind halt nicht mehr irgendwie in den 70ern oder so, als alle herkommen, sondern du hast halt einfach auch Menschen, die in der dritten, vierten Generation gewohnt.
Oder noch früher sogar Gastarbeiter.
Die sind auch Deutsche, so verstehst du? So ist es halt in 2024. Wir sehen halt, obwohl wir uns irgendwie Deutsche nennen, wir sehen halt, wir sind in allen Farben, in allen sexuellen Ausprägungen und so weiter und so fort. Und das hat doch etwas sehr Schönes. Und dann versteht man auch, das ist nicht böse gemeint, aber irgendwie ist es auch noch nicht angekommen. So, hey, ja, tatsächlich gibt es Leute, die eben auch deren Vorfahren aus der Türkei hergekommen sind, so wie deine Vorfahren wahrscheinlich irgendwo aus dem heutigen Polen gekommen sind oder aus Dänemark oder wo auch immer, ne? Weil also Deutschland ist ja auch irgendwie, war nicht immer, hier haben die Deutschen gelebt und die waren immer deutsch und die haben sich nie irgendwie, gab es Völkerwanderung, sondern es gab eigentlich in der Mehrheit der Zeiten gab es Völkerwanderung so. Und wir sind alle irgendwann mal, sind unsere Vorfahren von irgendwo hier halt gelandet. So. Und der Gedanke ist bei den Menschen dann noch nicht da und das ist ein bisschen ignorant,
der, aber der ist nicht böse. Der muss anders aussehen, quasi für die. Nee, es muss nicht immer böse gemeint sein. Ich vielleicht zum Abschluss oder bald 5 Minuten oder so machen wir noch, weil dann musst du hast gesagt, du musst noch schnell den Lambo vom TÜV holen,
meinst genau, du? Genau, Lambo vom TÜV und dann wollte ich mal diesen Lord of the Lost Anal Plug, den du mir jetzt nochmal einorganisiert hast, den wollte ich gerne
Kannst
mal.
Kannst du da den aus dem Regal nehmen? Der mit meinem Gesicht?
Den würde ich nehmen.
Nee, ich habe eine Geschichte. Ich glaube, wir haben damals in Dortmund gewohnt. Wir haben von meinem ungefähr 7. bis 12. Lebensjahr in Dortmund gelebt. Ich bin in Hamburg geboren und dann sind wir nach München, Dortmund, wieder Hamburg, weil mein Vater wegen Versetzung in der Firma, bla bla bla. So, und es war wohl sehr, sehr schlechtes Wetter. Meine Mutter hat sich irgendwie so ein Kopftuch aufgesetzt, so ein Regenkopftuch. Kennst du die noch, diese Plastikdinger?
Klar.
So, und meine Mutter hat auch fast schwarze Haare, ganz dunkle Haare und ganz dunkle Augen. Und wenn sie so ein Kopftuch aufhat, hat sie was total Südländisches so und könnte auch neben einer Türkin, die das Kopftuch aus anderen Gründen trägt, total durchgehen. Sie hat auch früher, als sie als Model gearbeitet hat, ganz viel Jobs bekommen für eben so in Anführungszeichen Südländer-Model-Typen.
Ja, sehr schwierige Formulierung jetzt alles, gehst als Türkin durch und so weiter und so fort, aber ich weiß, wie du es meinst, Christian, deswegen werde ich deine Ignoranz da jetzt an der Stelle.
Kann man mich gerne an Pranger stellen, aber ich denke, jeder weiß hier, wie ich es meine. Wenn es bessere Formulierungsvorschläge von der Wirkenmischpoke gibt, dann nehme ich die dann nehme ich die gerne an. Und auch das war natürlich Humor, ihr Lieben, denn das ist das Kernthema der heutigen Folge. Nein, das Ding ist, ich weiß genau, wir sind zur Post gegangen und es hat super doll geregnet und wir stehen an Postschalter und man hat damals noch mehr Sachen am Postschalter abgegeben. Es war irgendein Einschreiben, keine Ahnung, irgendwas, jetzt schon irgendwelche Briefmarken drauf gemacht, wie auch immer. Reicht dieses Ding durch und man ist ja hinter so einer Scheibe und man versteht die Leute hinter teilweise schwer. Teilweise kam dann so ein plärrender Lautsprecher, der so wie so Volksempfänger klang mit dem Mikro.
Falsche Briefmarke.
Genau. Und der sagt irgendwas, der Typ. Und meine Mutter so, fast irgendwie nicht verstanden, sagt so, was, wie bitte, was? Und er guckt sie an und er guckt mich an, ich auch, dunkle Haare, dunkle Augen, zeigt auf den Brief und sagt, Brief sein teurer.
Und das war... Willkommen in Dortmund, Diggi.
Ja, das war so ein Erlebnis, wo auch meine Mutter so dachte, sie hat dann da mit mir auf dem Nachhauseweg drüber geredet und meinte, sie hat es ja verstanden, woher das in dem Moment herkam, aber warum geht man davon aus, dass man auch unbedingt falsche, also dass man eine falsche Grammatik besser versteht als vermeintlicher Ausländer?
Ach Bro, dieses Leben.
Und an diesem Tag wurde ich zum Grammatik-Nazi.
Wir wissen ja, wo das herkommt, diese traumatische...
Brief sein teurer und das ist etwas, das hat meine Mutter... Bis heute war noch immer irgendwie ein Brief und ältere Menschen erzählen ja Sachen gerne. Sehr häufig, je älter sie werden, umso häufiger erzählen sie. Das heißt, immer wenn irgendwie ein Brief da liegt, ich gehe die besuchen, es liegt noch Post auf dem Tisch, dann kommt die Brief sein teurer Geschichte. Herrlich.
Christian, quasi. Darf ich dich noch eine Frage kurz dir noch zum Abschied?
Ich habe danach auch noch eine.
Würdest du jetzt gerade, wenn du jetzt nicht für Tour oder so musst, würdest du jetzt gerade in die USA reisen?
Aus Spaß, ja, also... Ja, also
es landen auch so Deutsche mit Green Cards und jetzt nicht nur Deutsche, so in Guantanamo. Abschiebehaft und sehr gefühlt.
Ja, ich weiß, ja.
Und ich habe mich jetzt gefragt, ob ich, weil ich wollte ja eigentlich jetzt in die USA, ob ich das ganze Ding jetzt irgendwie gerade supporten möchte oder nicht.
Ist die Frage, inwiefern man das jetzt gerade supportet, außer ein bisschen Volkswirtschaft, weil du einen Dollar da lässt, ne?
Ja, ich glaube schon, dass das natürlich, also man muss ja eine Sache auch festhalten, grundsätzlich, ne, der Typ hat, glaube ich, mit 300.000 Stimmen gewonnen, also es ist kein, wie er es immer verkauft, erdrutschartiger Sieg, also die Hälfte der Leute haben Donald Trump nicht gewählt. Ne?
Auf jeden Fall nicht.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Zeichen auch denen zu zeigen, so ey, die Art und Weise, wie eure Regierung gerade mit anderen umgeht, auch mit Andersdenkenden und auch wie sie, der schafft jetzt das Bildungsministerium, will er abschärfen und so weiter und so fort.
Auch das ist absurd, weil die Bildungsministerium abschaffen, weil die Werte so schlecht sind.
Weil er keine hat, keine Bildung wahrscheinlich. Also ja, irgendwie habe ich so ein bisschen, keine Ahnung, ne, vielleicht ist es auch pubertär gedacht, so, aber ich habe ein bisschen so irgendwie will ich das nicht supporten
gerade. Ich finde es zu einseitig, weil wenn du sagst, man will das denen nicht, dann meinst du ja, wie gesagt, ja ungefähr nur die Hälfte. Und wie gesagt, wir waren da 3 Wochen auf Tour und ich glaube, ich habe wahrscheinlich mit 3 Leuten intensiver Kontakt gehabt, die auf quasi ein Magercap aufsetzen würden.
Ja.
Und alle anderen waren da eher schockiert von dem, was abgeht. Also das ist, genau, das Land ist halt sehr gespalten
tatsächlich. Ist aber auch absolut Künstlerbubble, in der du dich
bewegt hast. Ne? Aber ich bin super gespannt, weil wir planen jetzt gerade, mal sehen, ob das dann was wird jetzt mit dem Visum, weil der Prozess geht jetzt wieder los mit dem Visum, dauert ja 8, 9, 10 Monate. Vielleicht schaffen wir es jetzt einfach nicht, weil jetzt wieder Sachen verändert werden. Aber ja, wir planen eigentlich Januar, Februar wieder zu fahren.
Oh ja.
Okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich habe auch noch 2 kleine Fragen. Ja. Einmal, kennst du den aktuellen Song, mit dem Deutschland zum ESC fährt?
Nee.
Okay, weil kein Social Media. Genau. Und wahrscheinlich auch generell nicht dein Filter.
Auch kein Interesse, so deswegen wahrscheinlich.
Genau, aber mich interessiert deine Meinung. Ich würde den dir schicken, dass du vor der nächsten Episode in 1, 2 Wochen dir den mal reinziehst. Okay. Weil ich würde es total gern hören, weil ich finde ihn total furchtbar.
Das ist dieses Geschwisterpärchen.
Genau, ist für mich ein Generation-TikTok-Song und ich finde ihn grauenvoll.
Oh, soll ich dir was sagen?
Ja.
Ich habe den tatsächlich gehört. Es gab eine Live-Version oder wo sie aufgenommene Version vom Mitsingen ist. Ich habe ja YouTube immer noch, so YouTube-Shorts.
Ja, genau.
Und wo die Sängerin das sehr, sehr schief singt und man das Gefühl hat, boah, das ist schon echt ganz schön doll.
Die hat ein paar Balladen gesungen vorher in der Show, so Cover, und die kann eigentlich richtig toll singen.
Ja, okay.
Aber ich finde den Song furchtbar.
Okay, krass. Ja, gebe ich mir mal, habe ich mir
genau, nicht ganz. Genau, also mich würde deine Meinung interessieren. Genau, ansonsten sehen wir uns hoffentlich in 2 Wochen. Ich fahre nach oder vielleicht müssen wir vorher, ich bin in 2 Wochen in China.
Geil.
Lass mal gucken, wann
geht
wir...
Geht die Tour los?
Die Tour geht los.
Wie viele Menschen kommen da in China?
Wir haben keine Ahnung. Die letzte Show wird heute erst angekündigt, Peking, weil die Auftrittserlaubnis jetzt erst gekommen ist.
Okay.
Die haben so ganz komische...
so oder so.
Die arbeiten inzwischen mit 2 Wochen Vorankündigung. Ja. Dark Tranquility waren gerade da, auch so eine schwedische Metalband, glaube ich. Die haben 2 Wochen vorher angekündigt, volles Haus. Aber kein Plan.
Geil.
Kein Plan.
Ich drück die Daumen, Christian. Dann sehen wir uns vorher nochmal.
Ja, letzte Frage, die ich tatsächlich habe. Du hast mich das letzte Mal gefragt, weil ich über dieses Spiel gesprochen habe. Wenn das letzte Mal wäre, dass wir uns sehen, was würdest du mir sagen wollen?
Ich würde dir wirklich sagen, Christian, ich finde, du bist einer der fleißigsten Menschen. Also du kennst das, wie Conor McGregor bei Donald Trump im Oval Office war und sagt, your work ethic is inspiring. Also so, man denkt so, Digga, der arbeitet gar nicht, der guckt nur Fox News. aber okay. Und bei dir muss ich wirklich sagen, also dein Fleiß und deine Euphorie für Sachen machen ist wirklich inspirierend und gleichzeitig machst du das, ohne dabei arbeitend zu wirken. Weißt du, was ich meine? Also, und das finde ich sehr, 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 sehr beeindruckend. Und ich finde, du hast eine wirklich sehr positive Art und Weise, Leute mitzunehmen und auszunehmen. Auch nein, Spaß, wenn ich deine Truppe sehe. Nein, Spaß. Man merkt es sehr spät erstmal, dass man über den Tisch gezogen wurde. Nein, ich finde wirklich, du bist ein Mensch, der andere Menschen besser macht und andere Menschen mitzieht und auch eigentlich immer für jeden Scheiß zu haben ist. Und das hilft mir auch sehr, über die Art der Musik, die du machst, hinwegzusehen.
Vielen Dank für diese letzten Worte und wie es dir wirklich geht, klären wir in der nächsten Folge.
Tschüss.
In Swiss und Hans, Swiss und Hans, Swiss und Hans, Swiss und Hans, Swiss und Hans.
erzähl nicht über den Anruf, dass du mich nachts angerufen hast. Und erzähl das nicht alles nochmal.
Angerufen und hab gesagt, Christian, ich liebe bin dich. Nackt, ich bin alleine. Ich habe sehr viel Öl auf meinem Körper drauf.
Was ist passiert?
Kannst du mal hier vorbeikommen und gucken, was hier passiert sein kann? Ich bin irgendwie total, stehe ich neben mir.